Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Comics und Graphic Novels haben in vielen Buchläden schon längst einen festen Platz und in den Herzen ihrer Leser sowieso. Es gibt auch Literaturpreise für Comicautoren und Ausstellungen in größeren Museen, aber irgendwie werden sie trotzdem noch immer ein bisschen unter Subkultur verbucht und innerhalb des Kulturbetriebs nicht so ganz ernst genommen. Zumindest empfinden das Comiczeichner offenbar so, denn in diesem Jahr haben sie eine eigene Gewerkschaft gegründet. Das Gründungstreffen fand im Rahmen der Documenta statt. Eingeladen hat der Comic-Künstler Nino Bulling. Ihn und seine Mitstreiter hat Jule Hoffmann getroffen.
Die Idee ist, glaube ich, so hier an diesem Tisch, an dem wir gerade sitzen, an diesem Atelier-Küchentisch mehr oder weniger entstanden und beziehungsweise an vielen anderen Atelier-Küchentischen auch. Also ich glaube, die Idee ist sowas, was schon lange köchelt, weil es sie einfach braucht. Und Stefanie Leinhorst, eine Kollegin aus Leipzig, und ich haben dann irgendwann zusammengesessen und ich habe gesagt so, hey, ich habe jetzt dieses Documenta-Budget und es gibt auch diese Infrastrukturen, die wir uns andocken können. Wollen wir nicht das jetzt einfach mal wirklich machen?
Nino Bulling und Stefanie Leinhorst gehören zum Gründungsteam der Gewerkschaft, die innerhalb der Comic-Szene auf große Resonanz gestoßen ist.
Wir arbeiten jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren, glaube ich, so an dem politischen Rahmen. Und das ist natürlich viel Arbeit, so eine Struktur aufzubauen, die dann auch tragfähig ist, wenn die sich vergrößert.
Dass es eine Gewerkschaft für ComiczeichnerInnen braucht, darüber herrscht große Einigkeit. Die meisten haben keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit in einer Comicseite steckt, sagt Max Beitinger, der für seinen Comic Sibylla über die Barockdichterin Sibylla Schwarz mit dem Preis der Berthold-Leibinger-Stiftung ausgezeichnet wurde.
Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich diese Gewerkschaft befürworte. Denn es ist so, dass bisher nie klar war, dass das ein viel größerer Arbeitsaufwand ist. Also die Verhandlungen über das Gehalt dabei stoppten einfach halt irgendwo, wo das Budget dann eben zu Ende war. Das heißt, solche Budgets werden gar nicht eingeplant dafür, Comics zu zeichnen. Und ich glaube, das ist so ein Verständnisproblem.
Der Illustrator und Comic-Künstler Markus Gruber wurde kürzlich von einem Verlag angefragt, einen Comic zu zeichnen. Für 5 bis 13 Seiten in Größe A4 sollte er 535 Euro brutto bekommen.
Und wenn man sich als Freiberufler mal vorstellt, für welchen Stundenlohn man eigentlich arbeiten muss, damit man am Ende seine Miete bezahlen kann, sein Studio bezahlen kann, seine Versicherung bezahlen kann. Und in meinem Fall, ich bin noch Familienvater, ich muss mich um ein Kind kümmern. So, also braucht man als freiberuflicher Illustrator oder generell als Selbstständiger geht man ja davon aus, dass man ungefähr 80 bis 90 Euro definitiv einen Stundensatz erheben sollte, um alles abdecken zu können. Gemessen daran, an 500 Euro würde das bedeuten, ich müsste diesen Comic eigentlich in 7 bis 8 Stunden zeichnen. So, und das ist natürlich absolut nicht zu schaffen. Und das Ende vom Lied war, ich habe es natürlich angenommen, weil jeder Künstler, jede Künstlerin ist natürlich dankbar über die Chance auf eine Publikation und dann macht man das natürlich.
Strategien der Solidarisierung sind in der Kunstwelt besonders schwierig. Viele arbeiten unterbezahlt, um Sichtbarkeit zu bekommen. Genau deshalb sei ihr die Vernetzung mit anderen wichtig, betont Marie Pohl, von der kürzlich der Comic Horde erschienen ist.
Comiczeichnen kann ja sehr einsam sein. Ich brauche auch die Einsamkeit beim Arbeiten. Aber dann gibt es ja auch wieder Situationen, bei denen ich dann plötzlich Unterstützung oder Tipps von anderen brauche. Außerdem können wir als Gruppe was Konstruktives daraus machen, was sich alleine meistens nur wie hilflose Wut anfühlt. Also wir können zum Beispiel gemeinsam eine bessere Bezahlung fordern, was ja alleine schon eher schwierig ist.
Viele Fragen sind noch offen, wie zum Beispiel die Rechtsform der Gewerkschaft. Neben der Möglichkeit einer Vereinsgründung gibt es die Überlegung, sich der Freien ArbeiterInnenunion, kurz V, anzuschließen. Innerhalb der V können sich Lohnabhängige selbstbestimmt organisieren. Außerdem arbeitet die Comic-Gewerkschaft daran, ein Online-Forum einzurichten, in dem sich Mitglieder künftig datensicher austauschen können, erzählt Stefanie Leinhos.
Was ich oft feststelle, so Magazine in Deutschland, wenn man da so Cover-Illustrationen macht oder so, dass man da jetzt nicht immer mit den gleichen Nummern angefragt wird und dass es da manchmal hilfreich ist, wenn man weiß, ah, die Person hat da letztens auch ein Cover gemacht, dass man mal fragen kann, wie viel hast du eigentlich bekommen? Und dann einfach antworten kann, ja, sorry, doppelt so hoch würde ich es nehmen, weil ich weiß, das habt ihr neulich auch für so und so bezahlt. Also ich finde das total legitim.
Ein wichtiges Ziel der Gewerkschaft ist daher die verbindliche Festlegung von Mindestsätzen und das Bereitstellen von Honorartabellen. Mehr noch als von Auftragsarbeiten für Museen oder Zeitschriften leben viele Comicschaffende von Stipendien. So auch die Comiczeichnerin Eva Müller, von der in diesem Monat der Comic Scheiblettenkind bei Suhrkamp erscheint.
Und da muss ich dazu sagen, die meisten nicht in Deutschland. Die meisten kamen aus dem Ausland, es gab auch welche in Deutschland, aber nicht spezifisch fürs Comiczeichnen, sondern eher in der Literatur. Die sind ein bisschen offener als die Strukturen in der Kunst.
Laut einer Recherche des Deutschen Comicvereins gibt es bundesweit gerade mal 2 Stipendien, die sich gezielt an Comics richten und bei deren Vergabe Fachjurorinnen mitentscheiden. Das Comic-Stipendium in Berlin und der Hamburger Literaturpreis, der explizit die Kategorie Comic berücksichtigt. Demgegenüber stehen bundesweit etwa 200 Literaturstipendien.
Ja, ein Punkt in unserem Manifest ist aus dem Grund auch, dass wir für eine Öffnung der Räume in Kunst und Literatur für Comiczeichnende plädieren. Also man kommt eher an Förderung dadurch und halt, dass man einfach mehr Community hat, mehr angeschlossen ist. Wir sind für die Kunst zu angewandt und für die Angewandten zu künstlerisch. Also es passt irgendwie nirgends rein.
Dass Comics in der Kultur zwischen allen Stühlen sitzen, spiegelt sich auch in den bereits bestehenden Strukturen wider. Zwar gibt es Verbände wie den Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, die Allianz Deutscher Designer oder die Illustratorenorganisation, in denen auch Comicschaffende organisiert sind. Aber nirgends stehen Comics im Fokus. 2023 sollen die ersten Mitglieder in die Gewerkschaft aufgenommen werden. Neben einer Professionalisierung der Arbeitsstrukturen geht es für die Comic-Szene auch darum, sich innerhalb des Kulturbetriebs zu behaupten.
Ich glaube, deswegen war der Begriff uns auch wichtig, so doch am Ende eine Gewerkschaft zu sein und kein Berufsverband oder sowas.
Ja, warum? Also, weil das klingt mehr so nach politischer Umwelt.
Genau.
Nach Arbeitskampf.
Nach Arbeitskampf.
Ein Bericht von Jule Hoffmann. Und die Comic-Gewerkschaft hat zusammen mit Wissenschaftlern einen Online-Fragebogen entwickelt, der belastbare Zahlen und Fakten zur Arbeitsrealität von Comic-Schaffenden im deutschsprachigen Raum liefern soll. Bis zum 30. November können dort Comic-Zeichner und Zeichnerinnen dort Fragen zu ihrer Arbeitssituation beantworten. Und mehr zur Comic-Gewerkschaft und der Selbstorganisation der Comic-Szene können Sie auch in Stunde 1 Labor hören. Da gibt es eine ganze Sendung zum Thema zu finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de, Stichwort Comic-Szene.